Vielleicht hatten es unsere Vorfahren mit dem heutigen Fest viel einfacher. Sie haben sich das einfach so vorgestellt, wie es Lukas in der Apostelgeschichte berichtet. Nach 40 Tagen, letzte Belehrung, er steigt empor und eine Wolke verdeckt die Sicht auf ihn. Und in manchen oberbayerischen Kirchen wurde das auch nachgespielt. Eine Holzfigur wurde hochgezogen, verschwand dann irgendwo hinter der Decke. Für uns ist das heute nicht so einfach. Denn derselbe Lukas berichtet von der Himmelfahrt Jesu am Ende seines Evangeliums. Und das muss weit nach Mitternacht gewesen sein, auf dem Ölberg oben. Wann war es dann? Und Matthäus, bei dem es nur eine kurze Erscheinung vor den Frauen gibt, er sagt, sie sollen, meine Leute, nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen und dort nimmt er offenbar auf einem Berg von ihnen Abschied. Spielt die Himmelfahrt in Galiläa? Paulus, der früheste Schriftsteller, redet nie von Himmelfahrt. Er sagt, der Sohn wurde erhöht. Und Johannes, der vierte, der letzte Evangelist, er hat von Himmelfahrt kein Sterbenswörtchen. Da heißt es nur, ich gehe heim zum Vater. Und zwar mit dem Tod. Und schließlich der allerfrüheste Evangelist, Markus, da fliehen die Frauen vom Grab. Schluss. Vorhang fällt. Also, woran sollen wir glauben? Und was heißt eigentlich Glaube an die Himmelfahrt? Nun, ich glaube und meine, wir müssen da umdenken. Weil wir sind, es ist ja ein literarischer Text, ein literarisches Bild, wir sind da einer uralten Kunsttheorie verhaftet, die besagt, das beste Kunstwerk bildet die Wirklichkeit ab. Und das, was Lukas schildert, scheint keine Abbildung von realer Wirklichkeit zu sein, die man beobachten kann. Plinius der Ältere berichtet von einem Malerstreit in der Antike. Zwei Griechen, Zeuxis und Parrhasios, stritten sich, wer der beste Maler sei. Und der beste Maler ist der, der die Wirklichkeit so illusionär darstellen kann, dass man sie mit der Wirklichkeit verwechseln kann. Zeuxis malt Trauben. Sein Bild wird enthüllt und Vögel fliegen auf die Trauben, weil sie meinen, sie seien echt. Wunderbar, großer Meister. Parrhasios öffnet sein Bild und Zeuxis sagt, jetzt gehe ich hin, man sieht ja gar nichts, nur einen Vorhang, den muss ich wegschieben. Und Parrhasios hatte einen Vorhang gemalt. Und er gewann den Wettstreit, weil er nicht nur Tiere, sondern sogar einen Menschen täuschen konnte mit seiner wirklichkeitsnahen Kunst. Das war im Grunde die Kunstauffassung bis ins 19. Jahrhundert. Und dann kamen die Abstrakten. Und dann war in München 1911, 12 eine epochemachende Ausstellung des Blauen Reiter, die erste, wo die Künstler gegen diese Kunstauffassung anrannten und plötzlich blaue Pferde malten. Dahinter steckte das Gespür dieser Künstler, dass dieser materielle Fortschrittsglaube, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts sich gewaltig bahnbrach, nicht die ganze Wirklichkeit sein kann. Ja, Wesentliches an der Wirklichkeit übersieht. Die Programmschrift von Kandinsky, das Geistige in der Kunst, man könnte auch sagen, das Spirituelle in der Kunst, das wurde da entdeckt. Und Paul Klee hat es auf den programmatischen Satz gebracht: Kunst bildet nicht das Sichtbare ab, Kunst macht sichtbar. Und ich denke, auf diesem Reflexionsniveau der Moderne müssen wir diese uralten Bilder anschauen, die ja völlig differieren. Die Himmelfahrtsszene, klassisch nach der Apostelgeschichte, 40 Tage nach der Auferstehung, macht etwas sichtbar. Und wir können das ruhig auch in der alten Weise in nachkritischer Naivität betrachten. Aber dürfen es nicht für die abgebildete Wirklichkeit halten. Was ist aber die Wirklichkeit, an die zu glauben ist? Das Bild sagt es. Ein Mensch aus Fleisch und Blut, ja sogar ein Verwundeter, fährt zu Gott. Und Gott ist nicht oben, Gott ist nicht unten, nicht rechts und links, sondern Gott ist jenseitig dieser beschreibbaren Welt. Aber der entscheidende Gedanke, ein Mensch aus Fleisch und Blut wird, es ist ungeheuer, Teil Gottes. Also die menschliche Vergänglichkeit geht in Gott ein. Das ist eigentlich ein Gedanke, der alles auf den Kopf stellt. Denn Vergänglichkeit, Verweslichkeit, das assoziieren wir mit dieser Welt. Es gibt einen alten Hymnus aus dem 10. Jahrhundert, der in sehr purgierter Fassung weiter tradiert wurde. Wir haben vorhin eine Strophe davon gesungen. Da heißt es: Es zittern die Engel im Himmel, weil sie das Schicksal des Menschen gewendet sehen. Also eine Revolution im Himmel. Nicht mehr die reinen Geister an oberster Stelle, sondern, und man muss das nahezu im Lateinischen hören, peccat caro, mundat caro, regnat Deus Dei caro. Das Wort Fleisch wird hier geradezu staccato-mäßig betont. Das Fleisch sündigt, das Fleisch reinigt, es herrscht Gott, Gottes Fleisch. Bei unserem Lied vorhin hieß es sehr zurückhaltend: Nicht die Engel zittern, die Engel staunen, was mit der Welt geschehen. Sie lag im Tod, nun ist sie frei. Das Wort Fleisch schön heraus. Gerade in unserer Welt, wo die Werbung, die zündende Werbung, mehr oder weniger eine Fleischbeschau ist. Also, Im 19. Jahrhundert wurde dieser uralte Hymnus noch übersetzt, dass Gott von Fleischesnot das Fleisch befreit. Aber im Grunde ist das die Spitze des christlichen Glaubens. Nach dem Konzil wurde auch das apostolische Glaubensbekenntnis, das ich noch als Kind gebetet habe, im wörtlichen Sinne, auch im Deutschen, gebetet: Ich glaube an die Auferstehung des Fleisches. Das ist natürlich eine Riesenprovokation, aber es ist nicht minder als die zentrale Wahrheit des Christentums. Also, ein Mensch aus Fleisch und Blut ist bei Gott, den man nicht oben oder unten lokalisieren kann. Das ist die erste Substanz, die dieses Bild sichtbar macht. Und das Zweite, aus den Texten kommt das sehr deutlich hervor. Vielleicht fiel Ihnen auf, wie oft im heutigen Evangelium das Wort alle kommt. Alle Vollmacht im Himmel und auf der Erde, alle Völker, lehrt sie alles befolgen, was ich euch geboten habe. Und ähnlich bei Petrus in der zweiten Lesung: Macht und Herrschaft über jeden Namen, nicht nur in dieser Weltzeit, sondern auch in der künftigen. In diesem Fest liegt ein ungeheurer, universaler Anspruch des messianischen Glaubens dieser kleinen jüdischen Sekte. Denn das war sie. Deshalb bin ich auch mit der Übersetzung hier, dass er ihn zum Haupt der Kirche gemacht hat, überhaupt nicht einverstanden. Die Kirche gab es da noch nicht. Die entwickelte sich frühestens ab dem 2. Jahrhundert. Nein, die Versammlung, auf die Petrus hier anspielt, ist die Menschheit. Die Menschheit, die ganze Menschheit ist der Leib des auferstandenen Hauptes, des erhöhten Hauptes. Also das ist die zweite verborgene Weisheit, die hier gezeigt wird. Wenn der Mensch Jesus von Nazareth in den Himmel aufgefahren ist, nimmt er sozusagen Fahrt auf, um die ganze Menschheit nach sich zu ziehen. Und das ist eigentlich das Bild, was Paulus liebt. Am Ende der Zeiten hält er nicht Gericht nach Paulus. Auch so ein Bild, wo wir meinen, das sei die Wirklichkeit. Nein, nach Paulus das Bild, er führt die ganze Menschheit, die ganze Schöpfung Gott dem Vater entgegen und übergibt sich als Ersten dem Vater. Also ein ganz anderes Bild, als wir es gewohnt sind. Aber neben der Erhöhung des Fleisches ist diese universale Dimension des heutigen Festes die innere Substanz. Und etwas Drittes. Was schaut ihr da und starrt gen Himmel? Er wird wiederkommen. Schaut nach vorne. Schaut nicht zurück. Lasst euch anziehen von dem Sog zur Zukunft. Paul Klee hatte ein wunderbares Bild geschaffen, der Angelus Novus, der neue Engel. Große Augen, erschreckt, schaut er zurück auf die angehäuften Katastrophen der Geschichte. Aber seine Flügel werden von hinten angezogen, der Sog in die Zukunft, die Zukunftsgerichtetheit des Glaubens ist ins Bild gesetzt. Und zwar eines Glaubens, den wir im Blick auf die Schrecken der Geschichte, auf die Undurchdringlichkeit der Welt nicht selber produzieren können, sondern wo uns ein Sog immer wieder anzieht. Es ist die Kraft und die Stärke dieses Windes von der Ewigkeit her. Es ist die Urkraft der Hoffnung. Denn der Glaube, er mag immer wieder aufblitzen, aber aufs Ganze ist die Grundgestalt des Glaubens seit der jüdischen Bibel die Hoffnung. Und Paulus differenziert hier sehr. Er spricht einmal von der Hoffnungsherrlichkeit. Und ich denke, wir können nur an ewiges Leben und Himmelfahrt glauben, wenn wir die Herrlichkeit, das Aufblitzen, das Gewicht Gottes in dieser Welt real erfahren. Das kann zwischen Menschen sein, in der Liebe. Das kann der Anblick eines Kindes sein. Das kann ein Blick in das Wunder der Natur sein. Aber vielleicht auch das Schrecken, der Schrecken über das Furchtbare, was in dieser Welt geschieht. Dann ist die Hoffnung eine Trotzmacht des Geistes. Und es gibt das Zweite bei Paulus, Hoffnung wider alle Hoffnung. Eigene Unfähigkeit. Oh, ich unglücklicher Mensch, wer wird mich aus diesem Sündenleib, der mich gefesselt hält, befreien? Also diese Ohnmacht, gegen die wir uns wehren, die uns wehtut. Beides ist versteckte Hoffnung. In der Nymphenburger Straße ist zurzeit eine Baustelle, ich glaube ein Bürogebäude entsteht da, und da steht der Werbeslogan: Heaven is a place on earth. Himmel ist ein Platz auf Erden. Ob ich dafür ein Büro wählen würde, ich glaube nicht. Aber ich hoffe, Sie kennen Plätze. Sie kennen Menschen. Sie kennen das oder jenes, sei es die Kunst, sei es die Treue, sei es die Liebe, wo Sie sagen können, here is heaven. Aber wir kennen auch das Gegenteil, wo manche meinen, hell is a place on earth. Die Hölle kann in persönlichen Katastrophen, in Weltkatastrophen hereinbrechen. Aber lassen wir uns wie der Angelus Novus nicht vom Blick, vom starren Blick in das Katastrophale fesseln, sondern lassen wir uns in der Hoffnung wider alle Hoffnung von dem anziehen, dessen Wind, dessen Geist aus der Ewigkeit kommt. Amen.